Himmel und Hölle sind aus dem menschlichen Geschlecht. Dauer des Abschnittes etwa 15 Minuten. In der Christenheit ist völlig unbekannt, dass Himmel und Hölle aus dem menschlichen Geschlecht hervorgegangen sind. Man glaubt allgemein, die Engel seien von Anbeginn als solche erschaffen worden und daher stamme der Himmel. Der Teufel oder Satan aber sei ursprünglich ein Engel des Lichts gewesen, weil er sich jedoch empört habe, mit seiner Rotte hinabgestoßen worden, und von daher stamme die Hölle. Die Engel wundern sich sehr darüber, dass in der Christenheit ein solcher Glaube herrscht, noch mehr aber wundern sie sich, dass man so gar nichts vom Himmel weiß, obwohl dies doch ein Hauptpunkt in der Lehre der Kirche sei. Darum freuten sie sich von Herzen, dass es dem Herrn gefallen hat, den Menschen nun vieles über den Himmel wie auch über die Hölle zu offenbaren und dadurch, soweit als möglich, die herrschende Unwissenheit und Finsternis zu zerstreuen, die von Tag zu Tag wächst, weil die Kirche an ihr Ende gelangt ist. Die Engel möchten daher, dass ich aus ihrem Mund verkünde, dass es im ganzen Himmel nicht einen einzigen Engel gibt, der von Anbeginn als solcher erschaffen, noch in der Hölle irgendeinen Teufel, der einst als Engel des Lichts erschaffen und hinabgestoßen worden wäre. Vielmehr seien im Himmel wie in der Hölle alle aus dem menschlichen Geschlecht hervorgegangen. Wer in der Welt in himmlischer Liebe und im Glauben gelebt habe, findet sich im Himmel, in der Hölle, wer in höllischer Liebe befangen war. Die Hölle in ihrem ganzen Umfang ist das, was Teufel und Satan genannt wird. Die rückwärtige Hölle, deren Bewohner böse Engel, Maligenii, genannt werden, ist der Teufel. Die vordere Hölle, deren Bewohner böse Geister genannt werden, der Satan. Über die Beschaffenheit der einen wie der anderen Hölle wird weiter unten Aufschluss gegeben werden. Die Engel sagten, in der Christenheit habe sich deshalb ein solcher Glaube über die Bewohner des Himmels und der Hölle verbreitet, weil einige Stellen im Wort nur nach dem buchstäblichen Sinn verstanden wurden und nicht durch die echte Lehre aus dem Wort beleuchtet und erklärt worden seien. Doch der Buchstabensinn allein, wenn ihm nicht die echte Lehre voranleuchte, trenne die Gemüter, und daraus resultieren dann Unwissenheit, Irrlehren und Irrtümer. Dieser Glaube der Kirche beruht auch auf der Anschauung, dass der Mensch nicht eher in den Himmel oder in die Hölle komme, als zur Zeit des letzten Gerichts. Unter diesem versteht man, dass dann alles Sichtbare vergehen, etwas ganz Neues entstehen und die Seele in ihren Körper zurückkehren werde. Durch diese Verbindung werde dann der Mensch wieder als Mensch leben. Dieser Glaube enthält die Auffassung, die Engel seien von Anbeginn an erschaffene Wesen. Man kann nämlich nicht glauben, dass Himmel und Hölle aus dem menschlichen Geschlecht hervorgegangen seien, wenn man der Meinung ist, dass kein Mensch früher dahin gelange als am Weltende. Um aber den Menschen zu überzeugen, dass dem nicht so ist, wurde mir der Umgang mit den Engeln verliehen und durfte ich auch, und zwar zuweilen pausenlos, vom frühen Morgen bis zum Abend mit denen reden, die nun schon viele Jahre lang in der Hölle sind. So konnte ich mich über Himmel und Hölle informieren, damit der Mensch der Kirche nicht länger in seinem irrigen Glauben verharre, was die Auferstehung zur Zeit des letzten Gerichts und den Zwischenzustand der Seele bis dahin betrifft, ebenso wie hinsichtlich der Engel und des Teufels. Denn dieser Glaube enthält Finsternis, weil er ein Glaube an etwas Falsches ist, und er bewirkt bei denen, die aus ihrem eigenen Verstand heraus darüber nachdenken, zuerst Zweifel und schließlich Leugnung. Sie sagen sich, wie kann ein so großer Himmel mit so vielen Gestirnen, mit Sonne und Mond zerstört und ins Nichts aufgelöst werden? Wie können die Sterne vom Himmel auf die Erde fallen wo sie doch größer sind als die Erde. Und wie können die Körper von Würmern aufgefressen und durch Fäulnis zerstört, in alle Winde zerstreut, wieder mit ihrer Seele vereinigt werden? Und wo ist inzwischen die Seele, wie ist sie überhaupt beschaffen, wenn sie der Sinne entbehrt, über die sie im Körper verfügte, und was dergleichen Behauptungen mehr sind, die infolge ihrer Unbegreiflichkeit nicht geglaubt werden können. Sie zerstören bei vielen den Glauben an ein Fortleben der Seele nach dem Tode, an Himmel und Hölle und damit auch an alles Übrige, das zum Glauben der Kirche gehört. Wie groß die Zerstörung tatsächlich ist, zeigen folgende oft zu hörenden Äußerungen. Wer ist aus dem Himmel zu uns gekommen und hat uns Bericht erstattet, dass es ihn gibt? Was soll die Hölle sein? Und gibt es sie überhaupt? Was soll das heißen, dass der Mensch dort mit ewigem Feuer gequält werde? Was ist der Tag des Gerichts? Hat man ihn nicht schon jahrhundertelang vergeblich erwartet? Und was dergleichen Fragen mehr sind, die mit der Leugnung aller Punkte des Glaubens zusammenhängen. Damit nun die vielen, die so denken und die aufgrund ihres weltlichen Wissens Gebildete und Gelehrte heißen, nicht länger die Menschen einfältigen Glaubens und Herzens irre machen und verführen und damit eine höllische Finsternis verbreiten über Gott, den Himmel, das ewige Leben und alles Übrige, das davon abhängt, hat der Herr das Inwendige, das Gebiet meines Geistes aufgeschlossen und mir gegeben, mit all denen, die ich je bei Leibesleben gekannt hatte, nach ihrem Tode zu reden. Mit einigen geschah dies einige Tage lang, mit anderen über Monate hindurch und mit einigen ein Jahr lang. Ich habe aber auch mit so vielen anderen gesprochen, dass ich nicht übertreibe, wenn ich 100.000 nenne, von denen sich viele in den Himmeln, viele aber auch in den Höllen befanden. Mit anderen sprach ich auch 2 Tage nach ihrem Hinscheiden und erzählte ihnen, dass man nun eben Anstalten zu ihrer Einsargung und Bestattung treffe, worauf sie erwiderten, man tue wohl daran, das hinwegzuschaffen, was ihnen als Leib und zu dessen Verrichtung in der Welt gedient hätte. Sie baten mich zu sagen, dass sie nicht tot seien, sondern jetzt ebenso als Menschen lebten wie zuvor. Sie seien nur von einer Welt in die andere hinübergegangen und wüssten nicht, dass sie dabei irgendetwas verloren hätten, da sie wie zuvor über einen Leib und dessen Sinne verfügten. Auch Verstand und Willen besäßen sie und ganz ähnliche Gedanken und Neigungen, ähnlich Empfindungen und Wünsche wie in der Welt. Viele von den Menschen, die erst kürzlich verstorben waren, empfanden neue Freude, als sie sahen, dass sie wie zuvor als Menschen lebten und sich in einem ähnlichen Zustand befanden und sagten, das hätten sie nicht erwartet, denn nach dem Tode findet sich ein jeder zuerst in dem Lebenszustand, in dem er in der Welt war, aber dieser verwandelt sich bei ihm allmählich entweder zu einem himmlischen oder in den höllischen. Sie wunderten sich aber sehr, dass sie in einer derartigen Unwissenheit und Blindheit gewesen waren, was den Zustand ihres Lebens nach dem Tode betrifft. Noch verwunderlicher aber fanden sie, dass es auch dem Menschen der Kirche so ergeht, obwohl er doch vor allen anderen auf Erden aufgeklärt sein könnte. Die Ursache dieser Blindheit und Unwissenheit erkannten sie erst jetzt, dass nämlich das Äußere, Weltliche und Körperliche ihr Gemüt so eingenommen und ausgefüllt hatte, dass sie nicht ins Licht des Himmels hatten erhoben werden können, um von dort aus die Lehren der Kirche als von einem über die Lehrbestimmungen erhabenen Standpunkt aus betrachten zu können. Wenn das Körperliche und Weltliche wie heutzutage zu sehr geliebt wird, so kommt von daher lauter Finsternis, falls die Menschen darüber hinaus zu blicken trachten. Sehr viele unter den Gebildeten der Christenheit sind erstaunt, wenn sie sich nach ihrem Tode in einem Leib, in Kleidern und in Häusern erblicken, ganz wie in der Welt. Und wenn sie dann erinnert werden, was sie sich für Gedanken über das Leben nach dem Tode, über die Seele, über die Geister und über Himmel und Hölle gemacht hatten, so schämen sie sich und bekennen, dass sie töricht gedacht hätten. Die einfältig Glaubenden dagegen sind viel weiser als sie. Gebildete, die sich in derartigen Ideen bestärkt und alles aus der Natur abgeleitet hatten, wurden einer Prüfung unterzogen, die ergab, dass ihr Inneres völlig verschlossen, ihr Äußeres dagegen geöffnet war. Infolgedessen war ihr Blick nicht auf den Himmel, sondern auf die Welt und damit auch auf die Hölle gerichtet. Inwieweit nämlich das Innere aufgeschlossen ist, insoweit blickt der Mensch zum Himmel, inwieweit es aber verschlossen und anstatt dessen das Äußere aufgeschlossen ist, blickt er zur Hölle. Denn das Innere des Menschen ist zur Aufnahme alles Himmlischen gebildet, das Äußere hingegen zur Aufnahme alles Weltlichen. Und wer die Welt und nicht zugleich auch den Himmel in sich aufnimmt, der nimmt die Hölle auf. Ein Beweis für die Tatsache, dass der Himmel aus dem menschlichen Geschlecht hervorgeht, liegt auch darin, dass die Gemüter der Engel und Menschen einander ähnlich sind. Beide sind fähig zu verstehen, wahrzunehmen und zu wollen. Beide sind zur Aufnahme des Himmels geschaffen, denn das menschliche Gemüt kann dieselbe Weisheit aufnehmen wie der Engel. Es erreicht nur nicht die gleiche Weisheit in der Welt, weil es in einem irdischen Körper steckt und sein geistiges Gemüt daher natürlich denkt. Das ändert sich, sobald das menschliche Gemüt von den Banden des Körpers befreit ist. Dann denkt es nicht mehr natürlich, sondern geistig. Das heißt, es denkt Dinge, die für den natürlichen Menschen unbegreiflich und unaussprechlich sind, ist folglich weise wie der Engel. Damit dürfte klar sein, dass das Innere des Menschen, das heißt sein Geist, dem Wesen nach ein Engel ist. Nach der Ablösung von irdischem Körper hat er ebenso eine menschliche Gestalt wie der Engel. Ist aber das Innere des Menschen nicht nach oben, sondern nur nach unten geöffnet, so erscheint es zwar nach der Ablösung vom Körper ebenfalls in menschlicher Gestalt, jedoch in abscheulicher und teuflischer, weil es nicht aufwärts zum Himmel, sondern nur abwärts zur Hölle blicken kann. Wer über die göttliche Ordnung unterrichtet ist, kann auch begreifen, dass der Mensch dazu geschaffen ist, ein Engel zu werden, weil in ihm das Letzte der Ordnung liegt. In diesem Letzten kann das, was zur Weisheit des Himmels und der Engel gehört, in eine Form gebracht, vervollständigt und vermehrt werden. Die göttliche Ordnung bleibt niemals in der Mitte stehen und bildet dort etwas ohne das Letzte, denn da ist sie nicht in ihrer Fülle und Vollkommenheit. Vielmehr dringt sie bis zum Letzten durch. In diesem Letzten erst nimmt sie Form an, erneuert sich auch durch die hier zusammentreffenden Mittel und bringt durch Zeugungen Neues hervor. Deshalb ist hier die Pflanzenschule des Himmels. Der Herr ist nicht nur mit seinem Geist, sondern auch mit seinem Körper auferstanden, weil er in der Welt all sein Menschliches verherrlicht, das heißt göttlich gemacht hat. Die Seele nämlich, die er vom Vater hatte, war aus sich heraus das göttliche Selbst, und der Leib wurde zum Ebenbild der Seele, das heißt des Vaters, folglich ebenfalls göttlich. Aus diesem Grunde ist er im Unterschied zu jedem Menschen mit Leib und Seele auferstanden. Dies offenbarte er auch den Jüngern, die einen Geist zu sehen meinten, als sie ihn erblickten. Er sprach: Sehet meine Hände und meine Füße, dass ich selbst es bin. Betastet mich und sehet, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, dass ich habe. Lukas Kapitel 24, Verse 36 bis 39. Damit zeigte er an, dass er nicht nur dem Geist, sondern auch dem Körper nach ein Mensch war. Vieles über den Zustand des Menschen nach dem Tode ist mir geoffenbart worden, damit man wisse, dass der Mensch nach dem Tode lebt und gemäß seinem Leben in der Welt entweder in den Himmel oder in die Hölle gelangt. Davon soll unten im Abschnitt über die Geisterwelt der Ordnung nach die Rede sein.